Ich bin Judith Heidkamp. Dies ist der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung. Und heute lege ich Ihnen ein Buch ans Herz, in dem es um einen Zustand geht, der meistens medizinisch oder pflegerisch beschrieben wird. Aber nicht so.
Du kannst dir das so vorstellen, beginne ich. Man vergisst den Namen seines Hundes. Man sieht das Tier an und denkt, dich habe ich schon mal gesehen. Aber man weiß nicht, was der Hund mit einem selbst zu tun hat. Man weiß nicht, ob man für das Tier verantwortlich ist, Futter besorgen muss. Und überhaupt hat man keinerlei Vorstellung, wie der Hund hierher gekommen ist. Vielleicht gehört der Hund jemand anderem. Und man weiß nicht, ob man, wenn man den Hund behält, alles richtig oder alles falsch macht. Und das Tier schaut und jault. Und bestimmt ist die Gefahr groß. Und es wäre besser, nach der Mama zu rufen. Man selbst ist über 80, aber das hat man vergessen. Man sucht nach der Mama und kann sie nicht finden. Und bei genauem Hinsehen befindet man sich in der falschen Wohnung, denn die Einrichtung hat man noch nie gesehen. Und man sieht an der Wand ein gerahmtes Foto, auf dem Rimini 1993 steht. Und man weiß nicht, ob man in Rimini war, obwohl man 20 Mal dort war. Man sieht fern ohne Ton, weil alles zu kompliziert und zu laut ist. Man schließt die Augen, weil man das Foto auf dem Nachtkästchen, das mit dem Hund, nicht mehr sehen will und fragt sich, wie alles so durcheinander geraten konnte.
Demenz, erklärt von Linda, die 15 ist, die am Leben und an allem zweifelt und sich doch um diesen Hubert kümmert, bei dem mit 86 eben alles so durcheinander geraten ist, wie sie das gerade beschrieben hat. Das heißt, eigentlich ist es hier natürlich erklärt von Petra Pellini, die Der Bademeister ohne Himmel geschrieben hat. Willkommen im Podcast Buchgefühl, grüße Sie.
Ja, hallo, grüß Gott.
Und als ich Ihnen im Vorgespräch erzählt habe, dass ich gern mit dieser Stelle anfangen möchte, und das war jetzt wirklich nicht abgesprochen, da haben Sie gleich gesagt, ja, die nehme ich jetzt oft bei Lesungen her. Warum?
Genau, ja, es ist eigentlich meine Lieblingsstelle, weil es ganz genau beschreibt, wie man sich das vorstellen kann, das Krankheitsbild. Und da taucht man so richtig in die Welt des Dementen ein.
Und zwar von innen, ne? Also man soll ja mit seinen Augen, seinem Erleben gucken. Linda schaut nicht von außen, so wie die meisten, sondern sie versetzt sich in seine Situation. Was aber wahrscheinlich ganz schön schwer ist, gerade auch für Angehörige und auch für die Pflegenden. Das wird im Buch auch thematisiert. Warum ist das denn so schwer?
Oft interpretiert man einfach etwas in die Situation oder in den Menschen hinein, wie man sich das selber vorstellt. Und die Gabe eben, sich einfach auf jemand einzulassen und zu beobachten, das ist so ein bisschen die Kunst. Und sich auch dem Augenblick so hinzugeben, was braucht denn der Mensch jetzt gerade? Wie nehme ich den Mensch wahr? Wie fühlt er sich? Ist er unruhig? Ist er eben so angetrieben oder hat er Ängste oder was passiert gerade?
Und auch welche Regeln hat er für sich selbst gegeben? Das müssen ja gar nicht die sein, die sonst so akzeptiert sind.
Genau, da braucht man ganz so einen offenen Blick irgendwie. Und das, denke ich, ist die Herausforderung.
Oft sind es die immer selben Dinge, über die wir uns unterhalten. Ich stelle Fragen über Gegenstände, die in der Wohnung rumstehen. Wo habt ihr die Lampe her? Habt ihr das Porzellan geschenkt bekommen? Hat Rosalie die Vorhänge selbst genäht? Ich nehme eine alte Postkarte von Bad Hering und zeige sie Hubert. Ist es nicht toll, dass Rosalies Kur bewilligt wurde? Da ist es doch wirklich schön. Sie wird sich gut erholen. Ich drehe die Karte um und lese laut vor. Lieber Schatz, zwar habe ich erst Halbzeit, aber es geht mir von Tag zu Tag besser. Ich komme um Jahre jünger zurück. Deine Rosalie. Wirkt er gelangweilt, erfinde ich Geschichten. Und Hubert nimmt meine Geschichten kommentarlos hin. Dasselbe mit der Fotowand. Die gerahmten Menschen und Tiere bekommen Namen und ich drücke ihnen Schicksalsschläge und Abenteuer aufs Auge. Hubert, weißt du noch? Und Hubert nickt und ich erzähle. Ich lege Geschichten über die Wirklichkeit. Und meine Fantasie kreiert Wunder und Dramen. Wir machen mürrische oder gleichgültige Gesichter. Oder wir starren ins Aquarium und zählen Fische. Fische zählen ist nicht einfach, sage ich. Ich zähle 11, weil ich weiß, dass es 11 sind. Zumindest so lange, bis der nächste oben aufschwimmt. An solchen Nachmittagen ergibt nichts, was wir tun, einen Sinn. Und ehrlich gesagt, ich mag das. Menschen wollen immer ein Ergebnis sehen. Wir nicht. Du hast genug Dinge getan, die Sinn ergaben, sage ich zu Hubert. Und was hast du jetzt davon?
Der Bademeister ohne Himmel, so heißt der Roman der Bregenzer Autorin Petra Pellini über Hubert, 86, dement, über Eva, seine polnische Pflegerin, und über Linda, die Ich-Erzählerin, die eine Menge Schwierigkeiten mit der Schule hat und mit dem, was die Welt überhaupt so von ihr erwartet, aber gar keine Schwierigkeiten mit Huberts speziellem Blick auf die Welt. Im Gespräch mit Petra Pellini wurde dann sehr schnell deutlich, dass in dieser Geschichte um drei Außenseiter eine eigene Philosophie steckt, was den Umgang mit Demenz angeht. Vielleicht sogar überhaupt den Umgang mit Menschen, die nicht so funktionieren, wie es halt für normal gehalten wird.
Sachen zuzulassen, die sonst nicht so gesellschaftskonform sind oder eben gerade so zum Beispiel mit Essen oder irgendwie, dass man das nicht mehr so schafft, mit Besteck zu essen zum Beispiel und dann mit den Händen isst oder so. Dass da so Sachen passieren, wo man eigentlich auch einschreiten würde, aber im Grunde passt das für den Mensch und man muss das dann auch selber, diesen Prozess durchmachen, dass das jetzt total in Ordnung ist, wenn es er so machen will und wenn er sich dabei wohlfühlt.
Mhm. Oder zum Beispiel mit Schwimmflügeln durchs Wohnzimmer schwimmen, wenn man früher Bademeister war.
Das mit den Schwimmflügeln, die Szene, ist die Lieblingsszene meiner Lektorin, weil viele sind ganz angetan auch, dass der Hubert noch hat, wieder zum Bademeister wird in seinem Wohnzimmer.
Das ist eine Idee auch von Linda, die ja sehr kreativ ist in dieser Hinsicht. Sie holt 11 Paare Schwimmflügel und veranstaltet quasi nochmal eine Schwimmstunde im Wohnzimmer und ohne Wasser eben. Aber für Hubert ist das eine tolle Sache. Vielleicht ist das auch etwas, was für Angehörige sehr schwer ist, oder? So weit zu gehen und zu sagen, alles, was ich von früher kenne, gilt nicht mehr.
Genau, so ein bisschen die spielerische Komponente. Aber da kann man einfach alle nur ermutigen. Das funktioniert nicht immer, aber man kann es durchaus versuchen. Wenn es nicht klappt, kann man es wieder lassen.
Ich habe übrigens noch eine andere Lieblingsstelle, an der Linda, der Pflegerin, sagt, sie soll jetzt endlich aufhören, Hubert zu erklären, dass seine Frau schon vor Jahren gestorben ist. Es reicht, wenn man einmal im Leben erfährt, dass die Frau gestorben ist. Das muss nicht täglich sein.
Mhm.
Das ist ja eine krasse Umkehrung der Perspektive. Also ich gehe so weit, dass ich sage, okay, er vergisst es immer. Also es ist auch jedes Mal eine neue Erfahrung.
Genau, also es ist im Grunde jedes Mal eine Retraumatisierung, kann man sagen. Immer wenn man wieder vom Tod der Frau erfährt.
Caroline Ebner liest aus Petra Pellinis Roman Der Bademeister ohne Himmel.
Wie viele? Fragt Hubert, als er die Schachtel sieht. 11, antworte ich. Hubert stellt sich neben mich, vergräbt die Hände in den Hosentaschen und atmet tief aus, als ich die Schachtel öffne. Original BEMA-Schwimmflügel, orangefarben, in unterschiedlichen Größen. Hubert knöpft seine Strickjacke auf, in einer Geschwindigkeit, als wäre es ein Klacks für ihn, und wirft die Jacke mit der Lässigkeit eines 20-Jährigen über den Polstersessel. Er reibt die Handflächen aneinander. Wie viele? 11, wiederhole ich. 7 Mädchen, 4 Buben. Alter? Zwischen 4 und 6. Unter 30 Kilo? Alle unter 30 Kilo. Hubert nickt. Größe 0 für alle. Soll ich helfen, frage ich. Entrüstet schaut er mich an. Jetzt ist Hubert Bademeister. Ein leiser Wind säuselt durchs Wohnzimmer. Kindergeschrei. Es riecht nach Chlor und Sonnencreme. Hubert sortiert Schwimmflügel nach Größen, überprüft ihre Funktionalität, pumpt sie auf und grinst, als hätte er in der Lotterie gewonnen. Ich bringe ihm sein weißes Käppi und setze es behutsam auf seinen Kopf. Wegen der Sonne, sage ich, und schaue zur Wohnzimmerlampe hoch. Hubert bedankt sich und gibt mir ein Handzeichen, ich soll verschwinden. Weil ich mich nicht augenblicklich in Luft auflöse, rücken seine Augenbrauen eng aneinander. »Aus dem Weg«, knurrt er. »Alles bestens, Hubert«, sage ich, ziehe mich 2 Schritte zurück und versuche, den Augenkontakt mit ihm zu halten. »Deine Arbeit ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, nicht wahr?« Hubert nickt langsam und rückt sein Käppi zurecht. »Die Sicherheit der Badegäste ist entscheidend, besonders die der kleinen Gäste, habe ich recht?«, frage ich. »Bei mir ist nie ein Kind ertrunken«, sagt er prompt. Einmal war es knapp, aber ertrunken ist keines. In Gedanken wiederhole ich das oft Gehörte. Das Entscheidende an Bema-Schwimmflügeln ist der ergonomisch geformte Steg zwischen den aufblasbaren Kammern an der Unterseite. Dadurch ergibt sich die Bewegungsfreiheit für die Schwimmschüler. Hat Hubert mir immer wieder erklärt, kann ich auswendig. Sollte ich Mathe nicht schaffen, geben die mir bestimmt eine Anstellung in der Schwimmflügelbranche. Eine Stunde später sitzt Hubert erschöpft im Polstersessel. 11 Paar Schwimmflügel stehen am Rand des Teppichs Spalier. Gute Arbeit, sage ich. Hubert nickt zufrieden. Ich gebe ihm einen der Schwimmflügel. Er drückt gegen die Oberfläche, prüft die Ventilverschlüsse und legt den Schwimmflügel auf seine Oberschenkel. Gute Erfindung, sage ich und deute auf seinen Schoß. Das ist Huberts Stichwort, um mir die ganze Geschichte zu erzählen. Die ganze Geschichte von Bernhard Markwitz, der ausgebildeter Rettungsschwimmer war und der, nachdem seine Tochter im Alter von 3 Jahren beinahe ertrunken wäre, Schwimmhilfen für die Arme erfand. Schwimmhilfen, die die ganze Welt eroberten. Woher kam dieser Markwitz, frage ich. Hamburg, sagt Hubert. Gutes, altes Hamburg. Warst du mal in Hamburg? Ja, auf der Jahreshauptversammlung. Ach, Hubert, du und deine Geschichten, sage ich. Möchtest du vielleicht einen Apfelkuchen? Noch lau, ganz frisch. Um Gottes Willen, nein, sagt er. Kuchen habe ich zu Hause.
Sie sind, Petra Pellini, selbst zur Krankenschwester ausgebildet. Sie sind examinierte Krankenschwester und Sie haben auf einer Demenzstation gearbeitet. Wäre diese Art von sich einlassen auf die Patienten Ihr Wunsch, wie es sein sollte? War das der Anstoß fürs Buch?
Ja, es war halt so die Beobachtung, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Dass jemand, der dement ist, einfach auch wenig Druck aushält. Der braucht auch keine Struktur, sondern der will unter Umständen seine Suppe um 7 Uhr in der Früh. Und dass man das halt alles einfach auf ihn anpasst. Also dass man praktisch als Pflegekraft in den Lebensraum des dementen Menschen hineingeht und nicht die Macht da übernimmt, alles zu regeln, sondern einfach nur diesen Menschen begleitet.
Wie sind Ihre Erfahrungen aus der Praxis dazu? Wie viel Raum gibt es dafür, so mit den Patienten und Patientinnen umzugehen?
Also dort, wo ich gearbeitet habe, war das eigentlich ganz gut geregelt. Da waren 12 schwer demente Menschen und da hat man schon viel Spielraum gehabt. Aber es hängt natürlich auch sehr damit zusammen, wie viele Mitarbeiter das ich habe, um das eine oder andere machen zu können. Und man braucht einen guten Personalschlüssel. Und das wäre natürlich der große Wunsch an die Strukturen, an die Politik, dass man da einfach auch genug Menschen zur Verfügung stellt, die demente Menschen betreuen.
Bei Hubert und Linda und Eva, der polnischen Pflegerin, da ist das so, dass die sich ihren eigenen kleinen Kosmos ein Stück weit jedenfalls selbst schaffen können. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, wie die das machen.
Ja, also die Eva ist ja die 24-Stunden-Pflegerin, die polnische Pflegekraft, die ganz ein großes Herz hat und sich sehr um den Hubert bemüht. Sie sagt zum Beispiel, dass sie täglich dafür betet, dass sie alles richtig macht. Also sie ist sehr verantwortungsbewusst. Und die Linda kommt 3-mal in der Woche für 2 Stunden und löst die Eva ab, damit sie ein bisschen Pause machen kann. Und dieses Dreiergespann mit dem Hubert, der sich natürlich in seiner demenziellen Erkrankung auch dann mit der Zeit verschlechtert oder einfach so Wellen auf und ab gibt's da erlebt. Diese drei miteinander erleben einiges, eigentlich Alltägliches, aber es hat doch so ein gewisser Zauber auf eine Art, wie sie das schön lösen, weil viel Toleranz herrscht, es ist eine große Empathie gegenseitig und es geht viel um die Würde vom Hubert.
Und es wird auch gelacht. Linda hat einen ganz interessanten Humor. Eigentlich darf man über Demenzkranke lachen?
Ja, man lacht nicht über sie. Man lacht halt in den Situationen oft gemeinsam.
Linda lacht manchmal auch so ein bisschen über Hubert, aber auf eine liebe Art. Also ich glaube, das kann man
ja,
schon
genau.
sagen.
Ja, genau. Nicht irgendwie wertend sondern oder beurteilend, sondern einfach nur, wenn er die Zähne sucht. Oder also Hubert sucht die Zähne nicht, alle anderen suchen die Zähne. Das sind einfach so Alltagsherausforderungen.
was sicher eine sehr nervige Situation ist, die man eh am besten mit Humor nimmt. Ne? Es gibt ja auch noch die Tochter von Hubert, die, weil Linda sie so wahrnimmt, immer als der Nachtfalter adressiert wird. Die spielt nicht so eine große Rolle. Warum nicht?
Sie ist einfach in einer besonderen Situation. Sie verliert ihren Vater so, wie er war, wie sie ihn gekannt hat. Das ist natürlich ein großer Schmerz. Sie hält nicht so viel aus. Sie ist einfach nicht so stabil. Sie ist schon teilweise einfach überfordert.
Und Linda, eine pubertierende 15-Jährige, die ständig darüber nachdenkt, ob sie nicht doch vor ein Auto rennen soll, die sich mit ihrer Mutter auseinandersetzen muss und an dieser einen Stelle so viel Kreativität und ja auch so eine ganz zärtliche Zuwendung entwickelt.
Die Linda ist ganz wunderbar. Im Grunde ist sie auch aus ihrer eigenen Biografie heraus. Natürlich hat sie eine schwere Kindheit gehabt mit einem gewalttätigen Vater. Aber die Zeit beim Hubert, da gerät sie nicht unter Druck. Da verlangt niemand was von ihr, weder die Mutter noch die Schule. Und sie fühlt sich da ganz wohl beim Hubert. Und sie entwickelt sich noch im Laufe des Romans, weil sie immer sicherer wird. Das tut ihr einfach selber gut für ihren Selbstwert, dass sie es so gut schafft mit dem Hubert und dass ihre Kreativität da erfolgreich anwendbar ist. Ja, es tut ihr einfach gut, bei ihm zu sein.
Und es gibt noch Kevin, ihren Freund, der sehr schwarz in die Zukunft schaut und der eigentlich auch jemand bräuchte, der sich um ihn kümmert.
Ja, genau, er ist einfach sehr kritisch, er ist sehr interessiert an der Politik, am Klima, er beschäftigt sich mit allem und wie Sie schon sagen, er sieht da sehr schwarz in die Zukunft und Linda ist ihm schon auf eine Art eine gute Begleiterin, wobei sie das manchmal auch schwer aushält, dass er so schwarz sieht, aber sie sind auf jeden Fall jahrelang schon jetzt gemeinsam unterwegs vom Schulweg weg, hat sie ihn begleitet immer, weil seine Mutter eben alleinerziehend war und der Kevin 3 Jahre jünger ist. Ja, es ist schon eine Freundschaft, eine spezielle, die man im Buch dann auch gut beobachten kann, wie sich diese Freundschaft entwickelt.
Ich werde vor ein Auto laufen. Die Menschen werden sich um mich scharen und mit weit aufgerissenen Augen auf meine blutenden Wunden starren. Wenn mein linker Arm gut zu liegen kommt, werden sie den Säbelzahntiger auf meinem Unterarm sehen. Die Welt wird stillstehen. Und endlich wird jemand es aussprechen. Das Mädchen braucht Hilfe. Es gibt 2 Menschen, die mich von der Sache mit dem Auto abhalten. Kevin und Hubert. Kevin wohnt um die Ecke, ist voll intelligent und Hubert wohnt im 3. Stock und ist voll dement. 42 Jahre war Hubert Bademeister im Bregenzer Strandbad. Kevin kenne ich seit 6 Jahren, seit ich ihn am Schulweg mitnehmen musste. Ich erinnere mich an den gelben Flaum auf seinem Kopf. Haare konnte man das nicht nennen. Auf jeden Fall war Kevin mein Handgepäck, weil das eben so war mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem gefährlichen Schulweg. Kevin war mein Klotz am Bein. Bis er 9 war, gingen wir stumm nebeneinander her. Kopfnicken zur Begrüßung, Kopfnicken zum Abschied. Erst als meine Eltern sich trennten, habe ich begonnen, ihn zu mögen. Er war der Einzige, der wusste, was bei mir zu Hause los war. Kevin kennt mich. Hubert jedoch kennt meine Geheimnisse. Bei ihm sind sie sicher, denke ich, und bekomme einen Lachanfall. Kevin und ich sehen uns, wann immer es geht. Hubert sehe ich montags, mittwochs und samstags in seiner gewohnten Umgebung, während seine 24-Stunden-Hilfe Luft schnappt. Gäbe es eine Leistungsbeurteilung für Demente, wäre Hubert Klassenbester. Er hat vergessen, wie man Besteck benutzt und dass man sein Essen isst, wenn es einem vor die Nase gestellt wird. Letzten Mittwoch habe ich ihm seine Haarbürste in die Hand gedrückt. »Mach mal selber, Hubert«, habe ich gesagt. Und er wollte die Bürste dem Mann im Badezimmerspiegel geben. Das mit den Spiegeln, darüber sollte man mal nachdenken. Wenn wir es schon so genau nehmen mit der Gestaltung seiner Umgebung, dann weg mit den Spiegeln. Kein Mensch braucht 5 Spiegel in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Letzten Freitag ist er über sein Spiegelbild erschrocken. Und die Woche zuvor hat er mit sich selbst zu streiten begonnen. Er wollte den Mann im Spiegel aus der Wohnung werfen. Ich kann das verstehen. Das mit dem Spiegel ist mir auch oft zu viel. Ein Jahr ist es her, dass mich seine Tochter abgepasst hat, unten bei den Briefkästen. Die ganze Zeit über musste ich an diese Nachtfalter mit den hauchdünnen Flügeln denken. So zerbrechlich hat sie ausgesehen. Ohne Betreuung sei ihr Vater völlig aufgeschmissen, hat sie erklärt. Da haben wir etwas gemeinsam, habe ich mir gedacht. Bei trockenem Wetter verbringe ich meine Fehlstunden auf der Parkbank hinter der Kirche. Ich feiere diese Parkbank richtig, weil meine Beine den Boden nicht erreichen. Sie baumeln 10 Zentimeter über dem Boden. Rechtes Bein vor, linkes Bein zurück, wie ein Pendel. Auf mich wirkt das beruhigend. Die wenigsten Touristen entdecken diesen Park. Sie denken, dahinter der Kirche sei nichts, außer Wiese und Scheinwerfer, die nachts die Kirche beleuchten. Mir soll das recht sein. Ich will nicht alle Plätze mit den Touristen teilen. Generell bin ich schlecht im Teilen. Nicht einmal Sorgen teile ich. Neulich bin ich mit Kevin hier gesessen und wir haben uns darüber unterhalten, wie blöd unsere Kindheit war. Wir haben Erinnerung um Erinnerung hervorgekramt, als würden wir einen vollgeräumten Dachboden entrümpeln. Hat gut getan. In der Kindheit passiert viel Dummes, habe ich gesagt, und darin denken müssen, wie ich im Kindergarten einen großen Teller auf meine Zehen fallen ließ, der kleine Zeh tagelang geschwollen war und ich danach nie mehr einen großen Teller tragen durfte. Man sollte schon erwachsen geboren werden, haben wir übereingestimmt und gelacht. Aber das Lachen hat sich irgendwie seltsam angefühlt. Auch im hintersten Eck ist die Stadt noch laut. Einsatzfahrzeuge sind immer zu hören. Man hört das Näherkommen und Abrücken der Sirenen. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, in einer Großstadt zu wohnen. Millionen von Menschen. U-Bahn, Straßenbahn, Flugzeuge. Alle machen ihre Wege, studieren, gehen ihrer Arbeit nach. Alle rennen, essen, schlafen. Ich male mir aus, was alles zeitgleich passiert. Und dass die Menschen so zahlreich sind, dass sich die Last auf alle verteilt und sich der Einzelne nicht so wichtig zu nehmen braucht. Hubert gibt Milch in seinen Kaffee und schaut mich mit großen Augen an. Auch wenn er an Worten spart, verstehe ich ihn. Ich reiche ihm einen Teelöffel, er nimmt ihn und zieht damit Kreise auf dem Tisch. Ich rücke die Tasse zurecht und helfe ein wenig nach, sodass der Löffel in der Tasse landet. Alles nicht so einfach, sage ich, klopfe ihm auf die Schulter, hole eine Tasse für mich und greife nach der Thermoskanne. Ein winziger Schluck von der lauwarmen Brühe genügt. »Das trinkst du?«, möchte ich fragen und presse die Lippen aufeinander. Heute früh war die Warnblinkanlage auf Pink gesprungen. In immer kürzeren Abständen kommt es vor, dass Hubert Eva verdächtigt, sie wolle ihn vergiften. An seiner Stelle hätte ich nicht die Medikamente, sondern vielmehr den Kaffee unter Verdacht. Der volle Medikamentendispenser mit Huberts Tagesration liegt auf dem Fernseher. Meiner Meinung nach geht das Schiff nicht unter, nur weil er einmal sein Renitec nicht bekommt. Aber Eva kann sich da richtig reinsteigern. Bekommt Hirnschlag, tobt sie. Lass uns den Ball ins Rollen bringen, zwinkere ich Eva zu. Dass Eva morgen abreist und die neue kommt, daran darf ich gar nicht denken. Der Nachtfalter sagt, das wird die Hölle. Ich hoffe, ganz so schlimm wird es nicht. Aus dem Medikamentendispenser kippe ich 4 Tabletten in meine Handfläche. Eine kleine, weiß, länglich, eine kleine, rosa, rund, 2 größere, davon eine rund und rötlich, die andere länglich und weiß. Wofür sind die? Will Hubert wissen. Fürs Herz, Hubert. Er schüttelt den Kopf. Ich hab nichts am Herzen. Komm schon, Hubert, nimm die Tabletten. Ihr wollt mich vergiften. Pink, denke ich. Nimmst du die Tabletten jetzt? Ein Scheiß werde ich, brummt er. Nimm sie selber. Ich wende mich ab, damit er mein Lachen nicht bemerkt und denke, dass ich es genauso machen würde. Hubert steht auf, vergräbt die Hände in den Hosentaschen und geht ans Fenster. Ich kippe die Tabletten zurück in den Dispenser. Weißt du was, sage ich, künftig mache ich es wie du. Ich vergrabe meine Hände in den Hosentaschen und schaue für den Rest meines Lebens aus dem Fenster. Ich habe nämlich keine Lust auf den Bockmist. Und während ich in meine Hosentaschen lange, denke ich, dass meine Hosen für das Vergraben der Hände zu eng sind. So ein Tablettenszenario dauert im günstigsten Fall 5, im ungünstigsten Fall 35 Minuten. Mich trifft das Ganze nur, wenn Eva versagt. Ist nicht deine Schuld, sage ich zu ihr. Macht, was will. Ich glaube, Eva will so oft weg, wie sie Tee kocht. Und Tee kocht sie nicht selten. Während sie wartet, bis der Wasserkocher pfeift, summt sie die polnische Landeshymne mit einer Leidenschaft, als stünden Pauken und Trompeten hinter ihr. Im Takt schlägt ihre flache Hand auf die Arbeitsfläche. Sie schüttet Kamillenblüten in einen Halbliterkrug, die Hälfte daneben. Sie wischt die Blüten hektisch in ihre Handfläche und kippt sie zurück in die Blechdose, auf der Krakau abgebildet ist. Nach dem Verschließen der Dose küsst sie die Wawel. Ihre Augen leuchten wie schmale Schlitze, aus denen Zorn und Überforderung funkeln. »Wie Fliege in Auge«, zischt sie. »Ich befürchte, sie meint Hubert.« »Den Tee kocht sie für sich. Hubert rührt Tee nicht an. Wenn ich ihm doch einen anbiete, sagt er, mach dir ein Fußbad damit.« »Ich bin zu jung für Fußbäder«, antworte ich. Da er fortlaufend Dinge verlernt oder vergisst, biete ich ihm von Zeit zu Zeit trotzdem Tee an. Vielleicht hat er ja vergessen, dass er Tee nicht mag. Eva lässt jeden Tee 30 Minuten ziehen. »Braucht Farbe«, sagt sie. »Du auch«, sage ich. »Du auch.« Manchmal nützt es, wenn ich die Tabletten in ein Schnapsglas fülle. Es kann sein, dass er sie dann in den Mund kippt. Es kann aber auch sein, dass er mir das Glas zurückgibt oder wir das Glas wie den schwarzen Peter hin und her reichen. Hubert fährt mit dem Zeigefinger ins Glas, schubst die Tabletten an und hebt die Augenbrauen, als wollte er fragen, ob mir die Argumente ausgegangen sind. »Arztverordnung«, sage ich. »Ich nehme keine Tabletten, Punkt«, antwortet Hubert. »Dein Hausarzt hat die Tabletten aber verordnet. Solange er die Tabletten nicht absetzt, musst du sie nehmen.« Hubert murmelt Unverständliches, schwenkt das Schnapsglas und wirft die Tabletten an die Wand. »Freu dich auf Marek«, sage ich zu Eva. »Kreative Lösung«, sage ich zu Hubert. Eva geht raus. Ihre Körperhaltung spricht Bände. Höchste Zeit abzureisen. Ich überlege, ob ich nachschauen soll, auf welches Datum die Mathe-Schularbeit verschoben worden ist. Aber was soll das bringen? »Ich lerne kein Mathe, Punkt«, murmle ich vor mich hin, gehe zur Toilette, wasche die Hände, mache einen Abstecher nach Kleinpolen, umarme Eva, starre auf ihren gepackten Koffer, gehe zurück ins Wohnzimmer, sammle die Tabletten ein, finde 3 von 4, lege sie Hubert in die Hand. Und er? Er schluckt sie.
Sie haben ja auch an Leute gedacht, die mit genau diesen Fragen in ihrem Leben zu tun haben. Was sagen Sie denen?
Ja, es ist auf jeden Fall, kann es eine Hilfestellung sein. Also gerade denke ich auch für Angehörige, aber auch viele Pflegende kommen auch auf mich zu und sagen, dass sie jetzt noch einmal einen anderen Blick auf das Thema haben. Und einmal hat eine Krankenschwester zu mir gesagt, sie glaubt, sie ist jetzt ein besserer Mensch geworden, dank dem Bademeister. Also es schult vielleicht so ein bisschen die Sensibilität, es macht vielleicht ein bisschen so Möglichkeiten auf, wie könnte man es vielleicht noch angehen. Und es ist aber auch ein Roman für die Jugend, weil man mit der Linda auch erlebt, wie sich eine Jugendliche entwickelt. Ich würde mir wünschen, dass der Roman auch in Schulen gelesen wird.
Demenz ist ja überhaupt zunehmend ein gesellschaftliches Problem. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch in der Literatur dieses Thema in Zukunft viel stärker präsent sein wird?
Ich denke, wir sind alle künftig viel mit dem Thema konfrontiert, im nahen Umfeld, aber auch gesellschaftlich. Es ist natürlich eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und dürfen. Es geht ja auch viel darum, dass es ja den eigentlich auch so eine Menschengruppe ist, die nicht unbedingt funktioniert gesellschaftlich, die mit unseren gesellschaftlichen Werten wie Leistung, Wirtschaft einfach gar nichts mehr zu tun hat. Wie wenden wir uns dieser Gruppe von Menschen zu, die unsere Hilfe braucht? Ich denke, ein dementer Mensch ist auch sehr schützenswert, wenn er sich selber in Gefahr bringt oder eben gewisse Sachen nicht mehr tun kann oder nicht mehr weiß, dann muss man ihn auf eine Art auch gut schützen und einfach sehr gut betreuen.
Blicken wir noch zu sehr auf Demenz als etwas, was anderen passiert, aber bestimmt nicht uns selbst?
Kann sein. Es haben natürlich viele Ängste, die sagen, mein Gott, da mag ich gar nicht dran denken oder so. Im Grunde will man natürlich solche Themen nicht in seinem Leben. Aber auch wenn man nur annähernd rankommt, auch wenn nur ein Nachbar betroffen ist oder man arbeitet in einem Geschäft und da steht auf einmal jemand da, der sich nicht auskennt, ist es wichtig, man hat sich auf irgendeine Art einmal damit beschäftigt.
Petra Pellini und ihr Bestseller Der Bademeister ohne Himmel. Demenz, natürlich ein Thema für viele Leserinnen und Leser. Das Buch ist erschienen im Verlag Rowohlt Kindler und ein Hörbuch gibt's auch bei Argon mit Marie-Isabel Walke. Hier bei uns im Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung hörten Sie aber die Schauspielerin Caroline Ebner. Wenn sie Ihnen sehr bekannt vorkommt, sie ist auch die Stimme unserer literarischen Rätseltaxifahrerin aus dem Bayern 2 Büchermagazin. Die Regie hier bei uns führte Irene Schuck. Im Radioprogramm von Bayern 2 hören Sie diesen Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung immer samstags um 14 Uhr. Und hier in der ARD Audiothek finden Sie ihn zu jeder Zeit. Nächstes Mal dann mit dem neuen Buch der Schriftstellerin und Fotografin Rabea Edel. Porträt meiner Mutter mit Geistern, so heißt es. Kommen Sie gut durch die Woche, wünscht Judith Heidkamp.